Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger.
Digitalk.
IT-News und Trends kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Aspectra. Aspectra Hosting Your Future.
Das ist der Digitalk Episode 47. Heute ist der 17. Januar. Vielen Dank, dass ihr uns abgeladen habt und zuhört. Mein Name ist Matthias Schüssler, der Roger Zedi ist nach San Francisco. Darum bestreite ich diese Sendung heute allein. Wobei allein ist nicht ganz richtig. Ich habe drei Gäste. Ich glaube, drei Gäste haben wir noch nie gehabt. Mal schauen, ob ich da als Domteur in dieser Runde diesen Herren Herr werde. Es geht um Mobile Tagging, also um die kleinen Goats, wo man unterwegs sieht, häufiger so langsam, auch in Zeitschriften findet. Man kann sie mit dem Handy abfotografieren. Und das Handy, wenn dann die richtige Software drauf ist, macht aus dem Code einen Weblink und kann Informationen aus dem Internet abrufen. Wir reden zum einen über die Technologie und die Möglichkeiten, zum anderen über B-Tags, wo man jetzt in Winterthur immer mehr findet. Das Projekt heisst Local Tagging zu Winterthur. Und die drei Gäste, die da sind, promoten das. Fangen wir doch mal an mit dem Dieter Bachmann von der Stadtförderung Winterthur. Können Sie sich kurz mal vorstellen?
Ja, mein Name ist Bachmann Dieter von der Standortförderung.
Standortförderung,
Region Winterthur.
Stadtförderung gesagt.
Ursprünglich Stadtmarketing geheißen Winterthur, aber das ist passiert allen so. Ich bin Geschäftsführer und wir haben das Local Tagging Projekt mitbegleitet.
Der Udo Jung von Convision. Wie sind Sie an dem Projekt beteiligt?
Ja, ich bin vom Wirtschaftspartner von der Convision, die das Mobile Tagging entwickelt hat, die auch das B-Tag entwickelt hat. Und wir sind aber als Wirtschaftspartner zusammen mit der Hochschule eigentlich diejenigen, die das Projekt umgesetzt haben.
Mhm.
Und ich bin eben der Projektleiter von Seiten eben des Wirtschaftspartners gewesen.
Dann haben wir noch den Hans-Peter Hutter. Sie sind von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die hat sich ja kürzlich umbenannt, ist das richtig?
Ja, das ist richtig, das pflegt die Schweizer Fachhochschule in der Zeit ein bisschen ihre Namen zu wechseln.
Ja.
Also ich bin Leiter vom Institut für angewandte Informationstechnologie. Wir versuchen mindestens auf dieser Ebene den Namen beizubehalten.
Also das Angewandte, das A ist irgendwie neu.
Ja, Angewandte ist auch ein wichtiger Aspekt unserer Fachhochschule. Und das ist auch der Grund, wieso wir das Projekt eigentlich initiiert haben, anlässlich von einer Winlink-Fachtagung. Winlink ist ein ICT-Cluster in Winterthur und wir haben den Herrn Jung getroffen an dieser Fachtagung und haben dann die Idee diskutiert und so ist eigentlich das Projekt entstanden.
Und zuerst kommt noch zu den Hörerreaktionen. Da hat es eine Meldung gegeben von Lukas Müller. Und der hat uns zu der letzten Sendung zu Apple und Keynote von Steve Jobs Folgendes geschrieben. Nach den zum Teil realistischen, zum Teil überhöhten Erwartungen im Digitalk 46 holt uns Big Apple Boss wieder auf den Boden. Darf ich Sie bitten, nicht allzu böse auf Steve Jobs und seine Keynote 08 zu sein? Haben Sie gezählt, wie oft Jobs sagte Great, Incredible, Amazing, Wonderful? Alles in allem war es so spannend wie der Abspann mit Randy Newman. Irgendwie fehlte Mr. Jobs das Feuer zum ersten Mal an einer Apple Keynote, habe ich mich an verschiedenen Stellen über die Klatschereien genervt. Das ist eigentlich eine gute Einleitung für unser erstes Thema. Da geht es natürlich um den Steve Jobs und seine Neuerungen, die er vorgestellt hat. Wir wissen jetzt, mit was Apple uns beglückt. Es gibt kein Tablet Mac, wie wir spekuliert haben. Auch das iPhone 2.0 lässt auf sich warten. Die grösste Neuerung ist das MacBook Air. Das ist das dünnste Notebook, das es im Moment gibt. Vorne ist es 4, hinten 19 mm dick. Es ist gerade mal 1,4 Kilo schwer. Es hat trotzdem ein 13,3 Zoll Display, einen schnellen Prozessor. Und es gibt eine neue Steuerung, man kann auf dem Trackpad jetzt auch so Gesten machen, wie man sie vom iPhone und vom iPod Touch kennt. Eine Frage in die Runde, wer ist begeistert von dem MacBook Air? Wer kauft sich sofort eins?
Eher weniger, also ich glaube, das ist schon nett, aber es ist jetzt nicht wirklich so innovativ und revolutionär, dass man es jetzt gerade kaufen braucht. Was ich gleich kaufen würde, ist der neue Video-on-Demand-Dienst. wenn es den eben bei uns gäbe.
Ja.
Der macht einen extrem guten Eindruck.
Genau. Und
der wird extrem unterbewertet momentan eigentlich in der Reaktion auf die Keynote.
Auch über das reden wir noch ausführlich, wenn ich befürchte. Nein, wenn ich mich darauf freue. Es ist dünn, aber es hat ja trotzdem die Abmessung. Das heisst, man kann sich das MacBook Air in dein Hempertäschchen einstecken. Für Sie, Herr Bachmann,
also ich denke, Thema? Da hockt jetzt natürlich Techies da am Tisch und die, da muss vielleicht die Leistung vielleicht anders sein, aber jetzt aus Marketing-Sicht denke ich, es gibt einige Leute, die sagen, das Gadget, das muss ich haben, fällt nur schon wieder auf, wenn man mit dem umeinander laufen. Ich sehe das mit den Leuten, die jetzt mit dem iPhone umeinander laufen und dass es so unauffällig mal zückt, so, dass die Leute schauen und sagen, ah was, du hast schon das iPhone. Apple ist von mir aus gesehen 50% Marketing. Und das macht sehr, sehr gut, gemischt mit Design und Technik. Ich glaube, das kommt gut. Und jetzt ein Jahr geht nach dem iPhone einfach wieder so nach der Leistung, das dünnste Notebook der Welt. Das klingt schon mal relativ gut mit dem schönen Design. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder den Börsenkurs auch wieder ein bisschen weiter beflügelt von Apple.
Ja, gestern ist er zurückgegangen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Aber
ich glaube, das ist im Allgemeinen Turbulenzen von der Börse zu beschreiben.
Eine weitere Neuerung bei dem MacBook Pro ist ja, wenn man es sich dann leisten kann, kann man das mit Flash-Speicher haben, also ohne Festplatte. Ich habe noch nicht so ganz gesehen, was denn das für eine Auswirkung hat auf die Laufzeit, aber man kann sich ja vorstellen, dass man dann sehr viel länger mit dem kann arbeiten kann. Herr Hutter, wäre das etwas für Sie? 20 Stunden oder so, das Notebook?
Ja, das ist durchaus eine Option. Also ich beklage mich immer wieder, wenn mein Notebook irgendwie jetzt mit zum Gap liegt, weil einfach der Akku leer ist. Aber der Flash-Speicher ist nicht nur vom Akku her interessant, ist auch von der Geschwindigkeit her interessant, weil der Zugriff ist doch um einiges schneller als auf ein Harddisk. Also was mich auch sehr spannend dunkel an dem neuen Notebook ist eben die ganze Interaktion. Wenn man sich überlegt, was dahinter steckt, das ganz neue Konzept von Interaktion, habe ich das Gefühl, das ist schon...
Also das mit dem Trackpad und den Gesten?
Genau, Gestenerkennung, weil das ist gerade eine neue Richtung von Interaktion mit System, wo wir stark in die Zukunft wegkommen.
Eine weitere Neuerung, der Junge hat es ja schon angesprochen, ist der Videoverleih. Man kann jetzt im iTunes auch Film mieten und direkt auf dem Apple TV anschauen. So ein Film kostet zwischen 3 und 4 Dollar. Es gibt auch HD-Filme in hochauflösender Qualität. Die kosten einen Dollar mehr. Also das ist so, wenn wir uns die Videothek von der Zukunft vorstellen. Nicken in der Runde?
Ja, ich glaube schon, dass das wird Zukunft sein, dass man einfach, wenn man einen Film schauen will, dann lädt man sich den ab. Aber dass man jetzt hier in den Laden geht und den physikalisch beschafft, das wird langsam aber sicher der Vergangenheit
sein. Das Auslaufmodell sein. Da haben wir in Europa das Problem, dass wir da nicht sofort teilhaben können, aber jetzt mal darüber wegschauen. Wer würde von Ihnen den Dienst nutzen, wenn es ihn dann gäbe? Hände hoch.
Den wir dann sofort brauchen, weil
Es
ist schon nicht so, dass wir hier nicht so Dienst haben, aber es gibt halt immer irgendwo, sage ich, das Problem, entweder ist es nicht benutzerfreundlich oder es gibt kein Content, also nicht genug Film, oder es ist zu teuer. Also es ist eigentlich nie wirklich optimal, dass man sagen kann, ich brauche bloß noch das. Und bei dem neuen Apple-Dienst ist das eben genauso. Mhm. Der ist, wie alle Apple-Produkte, sehr einfach zu brauchen, er ist relativ günstig und er funktioniert technisch sehr einfach über das normale Breitband, das ich halt zu Hause habe.
Was auch neu ist, ist die iTunes Digital Copy. Wenn man, die gibt es in der Schweiz, wenn man da einen Film von 20th Century Fox auf DVD kauft, kann man in iTunes eine Kopie abladen und den dann auf dem Apple TV, auf dem iPod schauen. Finde ich noch gut, oder? Was halten Sie von dem?
Ja, ich finde das eigentlich auch eine gute Idee, weil ich sehe immer mehr Leute, die im Zug dann so Filme schauen.
Man spart sich den Aufwand, den selber zu rippen und kann den dann einfach schnell abladen. Weitere Neuerung, das ist Software für das iPhone und eins für den iPod Touch. Das für das iPhone ist gratis und das für den iPod Touch kostet 25 Franken. Kommentar dazu, dass man jetzt hier für ein Gerät, das 3 Monate oder noch nicht mal 3 Monate alt ist, ein Software-Update verkauft.
Also die Preise sind ja unterschiedlich von diesen zwei Geräten. Und die, die ein iPhone haben, die sind ja eigentlich auch noch im Abo-Vertrag, also in 2 Jahren mindestens sein. Oder, ich denke, da
gehört die schröpft man schon. Und die vom iPod Touch, die kommt, genau, kann man noch ein bisschen mehr
schröpfen. Ja klar, man es ist nicht verboten, Geld zu verdienen, oder? Und ich glaube, Apple macht das sehr gut. Und die Apple-Community, wo man ist, ist so gläubig, dass sie auch gerne so so wie sagen, Glaubensbeiträge zu haben.
Das ist bei Kirchensteuer,
können wir sagen. Genau.
Nein, also ich habe das gestern sofort gekauft und es noch lässig gefunden, also dass ich jetzt auf meinem iPod Touch kann E-Mails anschauen kann, ist ja noch gut, aber dass jetzt 25 Stutz kostet, muss ich sagen, hat mir ein bisschen die Laune verdorben gestern, das hat mich ein bisschen aufgeregt. Also das hätte man können, einfach grosszügigerweise.
Aber trotzdem haben Sie es gemacht.
Ich habe es gemacht, natürlich. Die Berechnung ist insofern aufgegangen. Und dass ich jetzt ein bisschen hässig bin auf den Herrn Jobs, kann ich mir im Grunde genommen auch gleich sein. Das ist wahrscheinlich auch so. Trotzdem, bei Microsoft wäre das Update jetzt gratis gewesen. Kritik hat sie auch für Time Capsule gehagelt. Das ist eben eine Festplatte, die man kann an einen Airport, also an eine WLAN-Basisstation anschliessen kann. Dann kann man drahtlos über die Luft Backups durchführen. Das funktioniert via Time Machine, wo ja uns das macOS 10.5 Leopard gebracht hat. Das ist ja eigentlich gut. Nur, was da für Unmut gesorgt hat, ist, dass Apple ursprünglich versprochen hat, das ginge mit irgendeiner Festplatte. Und jetzt sieht man, dass eben nur mit Festplatten von Apple geht. Ist das zwingend, dass Apple die Festplatte muss selber herstellen muss?
Also ich glaube, das hat schon technische Gründe auch, dass sie gesagt haben, wir müssen den Harddisk gewisse Sachen machen, damit das funktioniert und damit wir jetzt nicht alle Harddisks unterstützen auf der Welt gibt, schränken wir das halt wieder ein und sagen, es müssen halt Apple-Harddisks sein.
Ist das unbestritten?
Nein, ich glaube, das ist wieder eine Marketinggeschichte. Sie haben gemerkt, dass sie da gewisse Marktstellung können haben und irgendein proprietäres System wählen und so in dem Sinn wieder mehr Geld verdienen. Ich denke, das ist ja immer eine Apple-Geschichte. Manchmal haben sie sich früher, wie lange haben sie sich auch ins Abseits gefahren mit dem, wie sie sich nicht geöffnet haben, aber ich denke, da haben sie jetzt wieder gemerkt, dass sie in einer starken Stellung sind.
Microsoft würde man für das als Kreuz nageln und bei Apple verzeiht man es. Also das finde ich schon erstaunlich. Und da muss ich jetzt sagen, ich finde das uncool und vor allem auch, weil es ursprünglich das anders angekündigt worden ist.
Ja, ich habe das Gefühl, wenn das marketingstrategisch gemacht gewesen wäre, dann hätte es nicht zuerst gesagt, das ist für alle. Und nachher eingeschränkt. Das ist eigentlich marketingtechnisch ein schlechter Zug.
Ja. Bei Marketing darf man lügen.
Ja, ja, aber man sollte es nicht merken.
Cool. Das ist eine interessante Aussage. Das würde ich eigentlich fast gerne über das diskutieren, aber... Wir haben ein dicht gedrängtes Programm, darum gehe ich mal zum nächsten Thema. Das ist die HDDVD, für die wird die Luft langsam dünn. Wir haben über das im letzten Digitalk geredet. Das Hollywood-Studio Warner Brothers hat sich zurückgezogen und setzt jetzt auf Blu-ray. In der letzten Woche konnte man auch in Deutschland lesen, dass der Filmverleiher Senator und Constantine gesagt haben, sie bringen ihre Filme jetzt auf Blu-ray. Natürlich, weltweit sind das kleine Fische, aber trotzdem, es sieht jetzt so aus, als ob der HD-DVD Pfeil würde vorschwimmen. Wie lange gebt ihr deren an?
Ja, also ich denke, das eine ist natürlich jetzt das, was die Hersteller oder die Konsortien machen oder auch die Content-Lieferanten, und das andere ist das, was der Kunde dann kauft. Und da hat natürlich jetzt Toshiba eigentlich zum letzten Mittel gegriffen, nämlich zum Preis.
Sie haben die Preise gesenkt,
ja, genau.
Im Durchschnitt $50 pro Gerät.
Und das
aber... Also als Kunde kauft man das trotzdem nicht, wenn man das Gefühl hat, das ist das Loser-Produkt.
Ist halt die Frage, ob das jetzt der User wirklich hat, das Gefühl. Oder ob er einfach halt in den Laden geht und den Preis sieht und sagt, oh, das nehme ich jetzt mal mit, weil es ist einfach genauso teuer wie ein guter DVD-Player oder zwischen HD und das kaufe ich jetzt einfach mal. Ist einfach eine Frage, wie gut informiert sind die Kunden im Massenmarkt tatsächlich.
Also ich habe gelesen, ich bin nicht ganz sicher, wie verlässlich das war, aber zum Teil in den USA sagen auch nach dem Weihnachtsgeschäft wieder massiv so HD-DVD-Player zurückgebracht worden von Leuten, die offenbar das Gefühl haben, das ist jetzt das falsche Gerät.
Ja, ich meine, das hängt natürlich mit der Unterstützung dann ab von den Filmherstellern, das ist ganz kritisch.
Aber
wenn ich ein Gerät habe, das billig ist, aber ich komme dann kein Film über und muss immer selber kopieren, dann das ist das
schon eben also
das Gerät nützt, nicht mehr zu kaufen, wenn
genau.
Es billig ist, oder?
Wir haben ja über iTunes Geräte, die Film vermietet. Das könnte ja nochmal ein Problem werden für die Hersteller. Also, dass dann die Leute sagen, ja, spare ich mir die Entscheidung und setze gerade auf den Apple TV und hole mir die Filme halt aus dem Netz.
Richtig.
Ja. Das ist schon möglich. Aber es gibt ja nicht nur das Apple TV. Es wird ja auch Cablecom oder Swisscom geben, wo ich ja on demand kann Videos abholen. Und ich denke, werden das erst nicht alle auf Apple setzen. Also.
Mhm. Die Alltagsfilme, die man sich halt mal eben am Abend reinzieht, so zum Spaß, die
eben,
sich herunterladen.
Das kann man ja dann natürlich auch schön spontan machen.
Genau, und so die Highlights, die wirklich die Blockbuster, die man eigentlich dann mit Bonusmaterial haben will und so und öfters anschauen will, die wird man sich auf Träger, also auf der DVD genau. kaufen, ins Regal stellen.
Gehen wir zum nächsten Thema. Die EU-Kommission führt zwei neue Verfahren gegen Microsoft. Gehen wir aufs eine ein. Das geht auf eine Beschwerde zurück, die der norwegische Browserhersteller Opera angestrengt hat. Opera sagt, der Internet Explorer sei auf unzulässige Art und Weise mit einem Betriebssystem verknüpft. Wie sehen Sie die Chancen für das Verfahren, wenn man gesehen hat, wie es beim Media Player ausgegangen ist? Dort hat die EU-Kommission 2004 ein Bußgeld von 497 Millionen Euro ausgesprochen. Stehen die Chancen eigentlich gut, oder?
Ich habe schon das Gefühl, dass das mit einem Erfolg war, auch für Opera. Das war schon mal in diesen Browser-Geschichten so ein Fall in Europa, der gegen Microsoft letztendlich entschieden worden ist. Ich finde es auch rein technisch ein Unsinn, Applikationen mit dem Betriebssystem so eng zu koppeln, wenn es nicht nötig ist. Und da finde ich es wirklich auch nicht nötig.
Wobei, da muss ich jetzt tatsächlich mal widersprechen, weil es ist also es analogisch für mich jetzt mit dem Navigationssystem. Also das ist jetzt für mich so, als wenn jetzt TomTom herging und die Autohersteller verklagt, weil die Out-of-Box-Navigationssystem besser mit dem Fahrzeug integriert sind, als die, wo ich als Add-on kaufen kann. Auf die Idee würde niemand kommen. Und es ist für mich völlig natürlich, dass ich einen Browser so gut wie möglich mit dem Betriebssystem integriere, weil es für den Anwender einfach Vorteile bringt. Dass das kein Markt Macht ausgenutzt ist, beweist das Beispiel Firefox. Die sind offensichtlich sehr erfolgreich, obwohl sie genau die gleichen Voraussetzungen haben wie Opera. Und von daher kann ich die Klage nicht verstehen. Für mich ist das so jetzt die letzte Möglichkeit für Opera, halt auch noch irgendwie jetzt Geld zu verdienen, nachdem sie jetzt eben im Markt einfach verloren haben.
Ja, das mag durchaus sein, aber ich bezweifle ein bisschen, dass das für den User wirklich einen Nutzen bringt. Weil man sieht auch, es gibt sehr grosse Sicherheitsrisiken, dadurch, dass das stark integriert ist. Und ob das quasi die kleinen Nutzer, also bis etwas schneller läuft, wo man, wenn es nicht gekoppelt wäre, ein bisschen länger hat, bin ich nicht so sicher, dass das aufwiegt.
Wie sieht es denn bei Apple aus? Müsste die EU-Kommission da nicht auch auf Apple los? Weil schließlich ist ja das Safari auch im Betriebssystem innen fest verknüpft.
Richtig, also das ist noch viel extremer bei Apple natürlich. Das geht natürlich mit dem geschlossenen System los. Und hört natürlich beim iPhone dann noch gar nicht noch auf. Ich habe nicht nur das System an sich, sondern ich habe auch dann die Handelsbeziehungen, dass ich sage, es gibt nur bestimmte Provider, es gibt nur bestimmte Tarife. Das ist ja wirklich Ausnutzung von der Marktmacht. Ich sage, also ich schaffe nur mit denen zusammen und nur für die Preise und nur zu den Konditionen. Das ist noch viel extremer,
als Microsoft das macht. Kommt natürlich Apple entgegen, dass sie dann doch nur 5% haben insgesamt und Microsoft halt 95%. Wäre das allenfalls ein Grund, dass wir jetzt da trotzdem können sagen, denen muss man einfach besonders gut auf die Finger schauen und da muss man auch zum Beispiel Opera vielleicht und Firefox jetzt auch mit Hilfe vom Recht längere Spiesse geben?
Ich glaube eben schon, wenn jemand so einen Markt macht, dann wird das eigentlich zu einer Art Standard-Body. Das heisst, er definiert auch Standards und damit hat er auch mehr Verantwortung gegenüber Offenheit, gegenüber anderen. Wenn so ein Nischen-Player sagt, ich tue jetzt etwas Handgefertigtes für mich machen und niemand der da reinspielen, dann ist das zwar nicht so schön, aber ich kann das machen. Aber wenn jemand so eine grosse Markt macht, dann hat er auch gewisse Verantwortung. Mhm.
Ich sehe all die Argumente und so, aber rein theoretisch am End-User ist das völlig egal. Also der interessiert sich jetzt überhaupt nicht für irgendwie Opera oder irgendwas, sondern für den normalen Standard-User spielt doch das überhaupt keine Rolle.
Das ist aber vielleicht genau das Problem. Und darum müsste man sagen, brauchen Opera und Firefox tatsächlich längere Spiesse, weil ich glaube, am End-User nützt es tatsächlich, wenn mit Firefox zum Beispiel offene Webstandards gefördert werden und also die halbproprietären Sachen, die Microsoft macht, eben weniger Gewicht haben im Netz.
Das ist schon möglich, aber das kann ich jetzt so als halb Laien oder sowas, kann das irgendwie nicht beurteilen. Also es sind wirklich die, die vielleicht dann programmieren und so weiter und gewisse Sachen machen wollen, die dann halt vielleicht mit dem Browser nicht unterstützt wird. Also die regt das auf. Aber der End-User merkt das ja gar nicht. Der kommt auch über, was er sieht. What you see is what you get. Oder irgendwie. Was könnte noch mehr sein, das weiß er gar nicht.
Also sie Mitte finden auch nicht so nötig, dass die EU-Kommission jetzt die zu ihrem Glück zwingt dann und sagt.
Kann schon sein. Ich glaube, für Microsoft ist auch irgendwie eine halbe Milliarde irgendwie Strafzahlung oder so. Ist eigentlich nicht wirklich Es tut denen nicht wirklich wahnsinnig weh.
Also, das geht im Marketingbudget unter, Mensch.
Das kann man im Marketingbudget bringen. Obwohl sicher das Microsoft anders gesehen hat.
Ja. Gut, gehen wir zum Hauptteil. Da geht es heute ums Mobile Tagging und um B-Tags. Das sind kleine, so wappenförmige Codes, wo man zum Beispiel auf einer Briefmarke von der Schweizer Post findet. Es gibt sie aber auch auf Werbeplakaten, in Zeitschriften und immer mehr auch in unserem Strassenbild, in Städten, zum Beispiel zu Winterthur. Dort wird jetzt die ganze Stadt vertagt. Udo Jung, wie funktionieren B-Tags?
Also B-Tags sind im Grunde genommen zweidimensionale Codes, die mit dem Mobiltelefon, mit der Kamera vom Mobiltelefon ausgelesen werden, dekodiert werden und dann entsprechende Informationen damit verknüpft werden kann.
Was für Informationen wären das?
Das sind einfach alle Arten von Informationen, die jetzt zu dem Gegenstand, an dem der Tag hängt, relevant sind. Das ist auch der Unterschied zum normalen Internet. Also ein B-Tag ist eigentlich immer kontextsensitiv. Das heißt, wenn ich ein B-Tag auf einer Werbung habe, dann geht es da um das Produkt. Und ich kann zum Beispiel Bezugsquelle abfragen für das Produkt.
Also das ist eine Textinformation oder eine URL das oder was ist, kann das alles sein?
In aller Regel ist es eine mobile Website, also ein mobiles Internet, die dann eben Text, Bilder, alles das enthält, was ich halt im Internet eben auch gebrauchen kann.
Aber es heisst eben, ich brauche eine Verbindung ins Internet.
Genau, das ist eine On-Air-Technologie, weil wenn ich jetzt Informationen reinpacke in Code, was technisch natürlich möglich ist, habe ich auch das Problem mit der Bewirtschaftung, also ich kann es nicht mehr ändern zum Beispiel. Und ich habe das Problem mit der Security, weil das kann natürlich dann sehr leicht manipuliert werden. Und deswegen ist das eine Client-Server-Technologie, wie ich es aus dem Internet her auch kenne.
Und das, die B-Tags, sind Erfindung von Ihnen?
Die B-Tags ist eine Erfindung von der Convision. Convision ist eigentlich mit der Idee Mobile Tagging mit B-Tag gegründet worden. Wobei jetzt das Mobile Tagging an sich historisch bedingt aus Asien kommt. Da gibt es Vorläufertechnologie in Japan, die aber technisch ganz anders funktionieren als das, was wir hier machen.
Was wäre denn einzigartig zum Beispiel an den B-Tags oder was könnte sie, was die anderen nicht können?
Es gibt eigentlich zwei Sachen, die B-Tag einzigartig machen. Zum einen ist es der einzige Code, der in der Marketingkommunikation wirklich glaubwürdig eingesetzt werden kann.
Warum?
Weil er einfach grafische Elemente enthält, die auch Menschen verstehen können.
Also weil er hübsch aussehen kann.
Weil er eine Bedeutung vermitteln kann. Ich kann zum Beispiel sehen, das ist ein B-Tag, der kommt von einer bestimmten Bank oder von einem bestimmten Anbieter, was ich mit einem normalen Barcode eben nie sehen kann.
Und das zweite also die QR-Tags, die es zum Beispiel auch gibt, die sehen dann
das sieht immer gleich aus.
Ja.
Und
genau.
Ich habe den gleichen Code zum Beispiel auf meiner Online-Fahrkarte von der SBB, auf meiner Steuererklärung und eben auf einer Werbung. Und das andere ist das Thema Sicherheit. Also ich kann mit solchen historischen Technologien, wo auch sehr viel Inhalt im Code drin ist, keine sicheren Systeme bauen.
Warum nicht?
Weil sie einfach manipulierbar sind. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine URL direkt in den Code reinschreibe, kann jedermann das ändern und zum Beispiel einen Code austauschen gegen eine URL, die jetzt auf seine Site verlinkt und zum Beispiel
dann das High-Checking, wo man im Browser kennt, auch
exakt.
Im Mobile-Tagging.
Und das ist im Mobile-Tagging natürlich noch viel problematischer, weil ich halt oft eben gar nicht die URL sehe, die dann eben manipuliert worden ist.
Also ich brauche auf meinem Handy mal eine Kamera, wo ich die auch kann fotografieren, dann eine Internetverbindung und Software.
Richtig, exakt.
Und das lange, dann kann ich das brauchen oder braucht es da sonst noch etwas?
Nein, es wird eigentlich mit etwa 70-80% der heute verfügbaren Handys, kann ich das brauchen. Also klar, ich brauche Kamera, ich brauche relativ gute Kamera und ich brauche natürlich eine Internetverbindung, aber das sind Voraussetzungen, die haben wir heute.
Reden wir mal gerade über die Einsatzmöglichkeiten. Also man sieht eben die B-Tags auf einer Briefmarke von der Schweizer Post, wo die zusammen mit Schweizerismus machen. Ist ein Gewinnspiel dahinter? Was ich gelesen habe, es soll auch Möglichkeiten geben, wo man kann, wenn man an einer Posthaltestelle steht, Fahrplan abfragen. Sind das so die Möglichkeiten? Auf Ihrer Visitenkarte, Herr Jung, hat es auch so einen B-Tag?
Exakt. Also die meisten Kunden setzen es heute ein, um Printwerbung interaktiv zu machen.
Also ich könnte jetzt das fotografieren und dann könnte ich Ihnen anrufen und würde gerade Ihren Namen sehen und würde eben sehen, dass sie Udo heisst und nicht Dieter, wenn ich vorher gemeint habe.
Genau, also jetzt auf einer Visitenkarte ist es halt einfach so, dass ich jetzt...
Die machen das gerade live mit dem Nokia, was ist das, E61i?
Genau.
Jetzt verbindet das und jetzt
Das ist jetzt so, wie das jedermann passiert. Ich komme auf ihre Webseite, sehe einen Blog, kann ihnen Kontakt schicken.
Genau, ich kann einfach zum einen die Daten einfach direkt aufs Handy abspeichern. Ich muss sie nicht abtippen, das ist ein Nutzer. Aber ich habe auch mehr Informationen drin. Also ich kann zum Beispiel alles, was ich jetzt online von mir preisgeben möchte, zum Beispiel mein Blog, meine Website, meine Bilder auf Flickr und so weiter, kann ich jetzt alles mit meiner Visitenkarte hier verknüpfen. Das ist einfach ein pragmatischer, aber auch dann natürlich ein praktischer Mehrwert. Also,
aber jetzt, ein bisschen böse gesagt, Sie könnten da auch einfach Ihre URL draufschreiben und ich wäre wahrscheinlich etwa ähnlich schnell, wenn ich die Informationen würde abprüfen.
Das Problem ist, glaube ich, sehr einfach beim Handy ist es so mühsam, eine URL abzutippen. Ja. Und schnell ein Foto zu machen von einem Bild ist ja viel einfacher, das muss sich gewöhnt, man kann mit einem Daumen etwas machen. Und darum surfe ich nie mit meinem Handy, weil mich könnte das so angehen, irgendwie mit dem Zeug eintippen. Also, vielleicht sind da die Frauen geübt, die schreiben da viel mehr SMS, statistisch bewiesen, aber...
Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt bei mobilen Applikationen, ist eben Geschwindigkeit. Ich meine, ein Browser auf dem Handy gibt es schon seit Jahren, aber ich kenne praktisch niemanden, der browst auf dem Handy.
Langsam ich denke, so mit dem iPhone wird das wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja, das kann gut sein. Und ich habe das Gefühl, es muss auch in die Richtung gehen, sonst wird sich der Mobilmarkt nie entwickeln, wie dass die Leute vorstellen.
Also der entscheidende Punkt ist wirklich die Usability. Man muss das auch sehen in Analogie zum Web vor 10, 15 Jahren. Also das Zeigegerät, mit dem ich das Web benutzen kann, also die Maus, mit der ich auf den Link klicke und sage, jetzt da will ich hin, das ist ganz essentiell. Also diese Point-and-Click-Thematik, die habe ich im Internet. Nur deswegen funktioniert das Internet. Wenn ich dauernd irgendwas eindöckeln müsste auf der Tastatur, bei jedem Link, würde das nicht funktionieren. Oder auch beim Fernseher, ich habe Kanal hoch, Kanal runter. Also einfach zu sagen, zeige und klicke und dann passiert das, was ich will, ist für den Massenmarkt einfach essentiell. Mhm. Und das ist genau das, was Mobile Tagging fürs mobile Internet leistet. Ich zeige und klicke und bekomme das, was ich will.
Also Sie, was B-Tags eigentlich könnt, ist mich irgend geografisch verorten und am Schluss sagen, ich stehe jetzt vor zum Beispiel dem Stadttor zu Winterthur oder ich hocke vor Ihrer Visitenkarte.
Also das muss man jetzt vielleicht auch ein bisschen technologisch unterscheiden. Also es gibt das Mobile Tagging, wo der Junge jetzt erklärt hat. Das gibt es schon seit längerem. Und das, was Sie jetzt ansprechen mit dem Location-Based, das nennen wir eigentlich Augmented Mobile Tagging oder AMT. Das ist die Applikation, die wir jetzt miteinander auch entwickelt haben, als weltweit erste Applikation dieser Art. Und die Idee dort ist eben genau, Mobile Tagging mit Location-Based Services zu verknüpfen.
Also das heisst, mein Handy weiss, wo ich bin in der Landschaft draussen?
Ja, das Handy selber weiss das nicht, wenn Sie kein GPS-Handy haben, aber der System weiss, dass der Tag, den Sie fotografieren, wo der ist, und zwar auf Zentimeter genau, wenn Sie das wollen.
Wir haben jetzt aber gerade gesehen, auch beim Steve Jobs, also das iPhone kann sich mit dem neuen Update auch verorten. Und das funktioniert eben nicht über B-Tags oder auch nicht über GPS, sondern über WLAN, indem es immer mehr öffentliche WLAN-Netze gibt, die auch sagen, wo sie geografisch sind. Ist ja insofern praktischer, weil da muss man nicht mal fotografieren, keinen B-Tag abknipsen, sondern das passiert einfach so, wenn die Applikation läuft auf dem Handy.
Ja, das ist richtig. Aber auf der einen Seite braucht es sehr grosse Infrastruktur, die zuerst einmal muss da sein, damit man es überhaupt machen kann. Das ist auch sehr teuer. Ich meine, so einen Tag kostet ein paar Rappen, um da irgendwo anzukleben. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das eine aktive Technologie. Das heisst, mein Handy, wenn ich will, lokalisierbar sein, muss immer on sein. Das GPS muss immer laufen, das braucht Batterie. Und ich bin auch überwachbar. Bei dem passiven System mit diesen Tags kann ich entscheiden, jetzt will ich wissen, wo ich bin und jetzt kann ich starten. Und der dritte Vorteil ist Geschwindigkeit. Also so ein Tag fotografieren ist sehr schnell, aber wenn ihr mal GPS gestartet habt und man wartet, bis der mal seine vier Satelliten gefunden hat, dann geht das meistens für eine mobile Anwendung einfach zu lang.
Ja. Wobei das ist jetzt auch speziell WLAN-Technologie.
WLAN geht natürlich ein bisschen schneller.
Und aber es ist trotzdem so, dass natürlich das, was wir machen, um Vielfaches genauer ist als WLAN. Also selbst mit WLAN komme ich normal nicht über 10 oder sagen wir mal 5 Meter Ordnungsgenauigkeit hinaus, also einfach technisch bedingt. Und wir kommen hier also wirklich beliebig genau. Und zwar nicht nur jetzt in der Fläche, sondern auch in der Höhe, wenn es sein muss. Mhm. Und das andere ist, dass ich über den Code nicht nur weiß, wo er ist, sondern ich weiß auch, was er will. Mhm. Weil über den Code bin ich in bestimmten Kontext. Der hängt zum Beispiel an einem Hotel oder auf einer Werbung. Und ich kenne den Plan des Users. Und das ist gegenüber anderen Ordnungstechniken natürlich entscheidend.
Also Sie würden da sagen, das ist Ihnen jetzt nicht
B-Tags braucht es, bis die Handys das mal standardmäßig GPS drin haben. Und das sind durchaus Technologien, die auch parallel würden, allenfalls funktionieren. Und
natürlich.
Zu unterschiedlichen Zwecken.
Exakt, das ist der Punkt. Es gibt bestimmte Anwendungen, die einfach die eine oder andere Technologie präferieren. Und B-Tag ist eigentlich die Technologie für den Massenmarkt, die kann ich für alles brauchen.
Mhm.
Ja. Und GPS und WLAN ist halt einfach heute auch ein bisschen technisch eingeschränkt, weil das sind halt einfach weniger als 10% der Geräte, die das heute schon brauchen können. Und man muss halt sehen, wie die Anwendungen sich da auch entwickeln. Die gibt es heute ja noch gar nicht, die das brauchen.
Ja. Also ein Problem, das ich bei dem Mobile Tagging würde sehen, ist zum einen eben, die Handys können das nicht von Haus aus, man muss immer noch eine Anwendung abladen. Gibt es da irgendwelche Bemühungen, dass das standardmäßig Handys können?
Das ist natürlich so. Also entscheidend wird natürlich sein, dass die Software auf dem Handy schon drauf ist.
Haben Sie da Chancen, das auch anzubringen?
Das ist heute zum Teil schon so. Es gibt schon Geräte im Markt in der Schweiz, wo das schon drauf ist.
B-Tags oder?
Wo B-Tag-Reader drauf ist. Es sind verschiedene Geräte von Sony Ericsson, wo das schon drauf ist. Aber ist natürlich jetzt also von der Menge der angebotenen Geräte ist das noch viel zu wenig.
Sie haben da auch Konkurrenz, also die QR-Tags. Müsste es da nicht auch am Schluss ein System geben, das für alles funktioniert? Oder wird das nicht schwierig für den Anwender, wenn er da mal QR-Tags und da mal B-Tags?
Also es ist so wie mit jeder neuen Technologie. Das haben wir auch gesehen bei den DVDs vorhin.
Also wie HD
und Blu-ray. Es gibt am Anfang von so einer Entwicklung gibt es immer verschiedene Vorschläge, die sich im Markt etablieren müssen. Also am Ende des Tages wird der Nutzer entscheiden, was er braucht. Und das wird sich zum de facto Standard dann entwickeln.
Aber es gibt ja das Mobile Codes Konsortium, wo so einen Standard wird etablieren. Was halten Sie von dem?
Also man muss ein bisschen differenzieren, das Mobile Code Konsortium ist ein herstellergetriebenes Konsortium. Das ist kein offizielles Standardisierungsgremium.
Also Nokia ist da unter anderem dabei, Deutsche Telekom.
Es ist ein herstellergetriebenes Konsortium. Es ist jetzt nicht wie W3C oder GSMA oder OMA, wo sagen, wir entwickeln Standards. Also das muss man schon voneinander unterscheiden. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn sich dort ein gewisser Konsens herausbildet, dann werden das natürlich alle Hersteller unterstützen müssen. Das ist gar keine Frage. Und das werden wir auch tun, aber momentan ist das eben noch nicht der Fall. Und da muss jetzt einfach die Zeit zeigen, in welche Richtung das Ganze dann geht. Und die Gespräche sind momentan am Laufen. Es wird vermutlich in eine Richtung gehen, dass man halt einfach eine Kompatibilität herstellt zwischen verschiedenen Systemen, die es einfach im Markt heute schon gibt. Mhm. Also B-Tag ist in der Schweiz sehr gut etabliert. QR-Code in Japan und in Frankreich der Datamatrix. Ist nicht so, dass man die einfach dann wieder vom Markt nehmen kann. Ja. Nur weil jetzt irgendjemand sagt, hey, das ist jetzt ein Standard.
Gut, also gerade wenn ich umreise, wäre es natürlich praktisch, wenn ich zu Japan wäre, wenn es die B-Tags gibt, weil dort wäre es ja vielleicht gerade sehr nützlich.
Richtig, also es wird so eine Art Roaming-Konzept geben. Mhm. Ich sage, also der Decoder ist eigentlich überall drin. Also B-Tag-Reader kann heute auch schon Datamatics-Code lesen.
Also kann ich jetzt mit einem B-Tag-Reader, wenn ich den aufgestartet habe, auch andere Codes lesen?
Ja, selbstverständlich.
Ja gut, gehen wir noch zum Local Tagging für die Region Winterthur. Das Projekt ist Ende November 2007 gestartet. Auftraggeber ist da die Standortförderung Winterthur. Wir haben gehört schon, dass die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften dem Herr Hutter sein Institut damit daran beteiligt war an der Software und dass eben auch der Bund, die Förderagentur für Innovation, Geld gegeben hat. Das ist alles schön und gut, aber was bringt es, Herr Bachmann?
Also
was ist das Ziel?
Ja, wo der Herr Hutter einfach bei uns zugekommen ist mit dieser Idee.
Also das ist von Ihnen die Idee aus?
Ja, das ist eigentlich an der Fachtagung, wie gesagt, entstanden, wo wir die Idee konzipiert haben. Wir haben das auch beantragt. Und in dem Antrag haben wir aber gesagt, wir wollen den Anwendungspartner haben für das Projekt. Weil es nichts nützt, wenn man da schöne Technologie entwickelt, am Schluss ist es
Schublade. Genau. Also sie wollen einfach nicht schöne Studien haben, sondern
etwas umsetzen. Und dann haben wir gesucht und gefunden, Standortförderung Region Winterthur mit dem Dieter Bachmann, das wäre ein idealer Anwendungspartner, weil er ist in der Nähe. Und Winterthur ist auch geeignete Stadt, um so etwas mal auszuprobieren.
Ja, und bei uns ist natürlich schon die Strategie, ja, Winterthur ist eine Hightech-Industrie-Stadt. Mhm. Wir positionieren uns aber auch als Pionierstadt und darum hat das eigentlich die Idee in unser Konzept passt, weil es ist wieder eine Pionierrolle, die man als Stadt kann übernehmen kann. Wir sind davon ausgegangen, dass man da sicher nicht irgendwie einen Großteil von der Bevölkerung erreicht und nachher alle taggen, sondern wir haben gewusst, dass das einfach mal jetzt eine Idee ist, wo man fahren, wo man austesten, wo man sicher so überregional auch ein bisschen Medien haben zu dem.
Ganz konkret, am Schluss sollen das Touristen brauchen oder die Einheimischen oder was genau?
Ich denke beides. Also bei uns ist es mal mehr darum gegangen, uns zu positionieren, eine Technologie auszuprobieren, die neu ist und Erfahrungen damit zu sammeln. Wir haben gewusst, dass es sicher schwierig ist, mal die Leute zuerst zu überzeugen, dass sie Software abladen, bevor sie mit dem arbeiten können. Für etwas, wo eigentlich die meisten Leute gar keine Ahnung haben, dass es überhaupt gibt. Also das mit dem BeTag, das ist glaube ich erst in den letzten paar Monaten, hat man das anfangs in den Medien lesen. Das braucht eine gewisse Zeit, eine Anfreundungszeit. Aber wir haben jetzt gemerkt, es wird damit gespielt. Es ist jetzt aber sicher noch nicht so, dass jetzt die Technologie oder die Basis, die wir es jetzt angestellt haben, dass jetzt das alle einladen zum Brauchen, zum Nutzen, weil die meisten Wintertourer wissen, wo sie sind.
Ja. Also, wie war die Resonanz ganz konkret? Wie viele BeTags werden abfotografiert pro Tag?
Ich kenne Zahlen nicht, ich kann vielleicht Herr Hans-Peter Hutter noch etwas sagen. Also, was wir einfach gemerkt haben, wir haben von der Medienmäßigen sicher gute Resonanz gehabt. Wir haben jetzt auch gemerkt mit dem selber Testen, dass man zum Beispiel, eben, wenn man am Bahnhof kommt, muss ich alle die Hotels sehen, die wir jetzt noch nicht haben. Wir müssen die Datenbanken jetzt besser anhängen, die mehr Daten haben. Der Plan, den wir bringen, ist auch noch nicht so super gut.
Also, ich stehe am Hauptbahnhof und dort hat es am Stadttor so einen BeTag und dann knipse ich den. Und was sagt es mir dann?
Dann kriege ich eine Karte und ich sehe positioniert, wo ich stehe. Zusätzlich gibt es mir gerade die nächsten Point of Interest an. Also, da hat es eine Apotheke, da hat es das und das und das. Und ich kann weiter unten abscrollen und ich kann sagen, ich suche ein Restaurant, ich suche öffentliche.
Ach, dann ist jetzt Gotthard drauf und das National und das Gleis 11 oder wie es heisst.
Und dann kann ich zum Beispiel auf das Gotthard zum Beispiel draufklicken.
Und dann sehe ich, was dort das Tagesmenü ist.
Nein, so weit sind wir noch nicht. Aber ich sehe mindestens, da ist das Gotthard, an dieser Straße liegt. Ich sehe es auch positioniert auf der Karte und das System gibt mir auch an, dass das zum Beispiel jetzt genau 70 Meter entfernt ist. Also, was jetzt sicher weitergeht, ist, wo mich interessiert sind, dass man eben auch Museen und so weiter können so Text positionieren, wo ich eben zusätzliche Informationen bekomme über das Gebäude. Dass ich sehe, dass das Museum von Römerholz zum Beispiel, Oskar Reinhardt, und das, die haben die Öffnungszeiten, die Ausstellungen, die gerade laufen, das ist interessant. Für uns ist es natürlich noch viel interessanter, wenn man könnte sagen, andere Städte folgen auch. Dass eben der Winterthurer, der jetzt mal den BeTag abgeladen hat, eben auch wenn er in Basel ist und wo er sich eben weniger auskennt, dort kann die BeTags brauchen. Aber es braucht einen, der mit dieser Sache beginnt, der Feldversuche macht. Und da sind wir jetzt voll drin. Ich glaube, wir haben gut gestartet. Jetzt haben wir aber noch einige Aufgaben zu erledigen, dass das auch wirklich ein Erfolg wird.
Herr Hutter, eben die Frage, wie viele Leute brauchen das schon? Wie viele BeTags werden Ihnen da eingeschickt pro Tag oder
ich weiss, abgefragt. Das ist eigentlich nur indirekt. Ich möchte fragen, wie ich denen Udo weitergebe, weil sie können so Statistiken machen. Also wir wissen einfach von Fragen, die zu uns kommen, wenn Leute sagen, ja, ich habe jetzt ein Problem mit der Abladung und so weiter. Aber man schon gesagt, das Ziel von dem Projekt ist nicht, dass man jetzt möglichst viele User erreicht. Und das Ziel von dem Projekt ist jetzt vor allem aus technischer Hinsicht die Usability, die sehr wichtig ist, dass man es wirklich mal brauchen kann, vor Ort, mit realen Tags und sieht, wie die Straße funktioniert, das sehen das überhaupt, um da Erfahrungen zu gewinnen. Und man hat auch gesagt, wir müssen eine sinnvolle Abdeckung haben für, sagen wir, so einen Feldtest, damit man nicht nur einen Tag hat, sondern hat vielleicht 50 oder 60 Tage in einem einigermaßen sinnvollen Umfeld von Winterthur. Man muss auch sehen, der Service, den wir jetzt hier entwickeln, sind, ist ein Basisservice,
also
ein Grunddienst. Die Interessenten für die User, die interessanten Dienste und die Dienste, die dann auf dem Grunddienst aufbauen. Aus der Sicht von unserem Institut her, uns interessiert eigentlich mobiler Zugriff auf Informationssysteme, effizienter mobiler Zugriff. Das ist unser Thema, wo wir uns damit beschäftigen wollen. Wir haben gesehen, dass eben Mobile Tagging eine sehr interessante Technologie ist.
Ja, also man muss halt sehen, da ist das noch keine Applikation, die jetzt jeder Zweite in Winterthur braucht. Wir haben keine Hunderte von User jeden Tag, aber es wird jeden Tag gebraucht. Und ist meiner Meinung nach durchaus jetzt in einem Verhältnis, das vergleichbar ist mit ähnlichen Applikationen. Es sind Early Adopters, die aber für uns natürlich extrem wertvoll sind, weil die sehr viel auch Feedback geben und sagen, das ist gut, das ist nicht gut, das funktioniert nicht.
Und wenn ich zu Winterthur irgendein Geschäft habe oder irgendetwas anzubieten, kann ich da auch kommen und sagen, ich will auch einen BeTag haben. Wie offen sind ihr da?
Also jetzt sind wir sehr offen gewesen. Wir haben auch einige von der Altstadt, also Geschäfte gerade mit einem BeTag versehen, die sind dann auch in die Datenbank eingeladen worden. wir sind jetzt ein bisschen im Weiterentwickeln, wie kann das gehen, dass man kann sagen, es braucht, würde es einen wirklich geschäftlich nutzen, wie ist der Business Case, also vielleicht irgendetwas Kleineres dazu zahlt, solche, die das privat oder für Verein nutzen wollen, dass man das vielleicht gratis machen kann, da sind wir noch nicht so weit. Mhm. Ich denke, da sind wir jetzt am Zusammensitzen, wie kann man das auch automatisieren und da einen Drive hier bringen, dass die Leute mit eigenen Initiativen, mit eigenen Ideen kommen, wie können wir noch weiter mit diesen B-Tags arbeiten.
Und, wie viele Tags gibt es denn jetzt in der Stadt?
Ich glaube, also in der Region etwa 200.
Insgesamt haben wir etwa 200 Tag-Standorte in der Stadt plus einige Gemeinden von der Region im Moment. Und das ist, um jetzt mal die Technologie zu testen, sind das genug, aber das natürlich ist es noch zu wenig, um wirklich das als Dienst zu bieten. Das ist klar. Es ist auch die Idee, dass das ein Grunddienst sein soll und das soll gratis sein für möglichst Kunden und auch die Geschäftsbeteiligten.
Also ich meine, also für die Leute, die anbieten.
Auch, ja. Und auch für die, die das brauchen. Nebst natürlich den Datentransfer, den zahlt man natürlich.
Wahrscheinlich die Voraussetzung, dass es gratis ist, abgesehen von den Übertragungskosten. Aber Bereitschaft zu zahlen ist wahrscheinlich eher klein, oder?
Aber der Grunddienst, aber die Idee ist natürlich, dass auf dem
Grunddienst dann
Spezialdienste entstehen.
Was könnte denn das sein?
Einen haben Sie schon erwähnt, ist zum Beispiel im Restaurant, das ist eigentlich eine Menükarte. Kann ich einsehen.
Aber das müsste ich als Kunde zahlen, als Restaurant?
Genau, als Restaurant müsste dann, nehme ich an, der Firma kann wahrscheinlich irgendetwas zahlen, geben wäre dann so ein Werbevertrag allenfalls, was es gibt mit denen. Und das könnte weitergehen, oder Sie auch können das gerade reservieren. Und schauen, wie viele Plätze es dann hat. Und solche Sachen. Wir haben jetzt gerade ein interessantes Beispiel in einer Projektarbeit. Forstbetrieb Winterthur sind auf uns zugekommen. Wir haben auch von dem gehört und gesagt, ja, wir haben da im Mischenberg, glaube ich, ist es, Bruderhaus, haben wir einen Vogellehrpfad. Das wäre doch noch spannend, wenn der auch so mit Tags funktionieren. Und wir haben dann mit denen geredet und dann haben das angeschaut und denkt, ja, was bringt denn das überhaupt? Ein Tag. Ja, darf ich
mal mehr. Das darf ich auch machen, genau.
Und dann, wenn wir das aber ein entwickelt haben, die Idee, haben wir jetzt mal gesagt, ja, eigentlich hat es noch viel mehr Vögel, die wir zeigen als auf denen Tafel Platz haben. Und das Zweite ist, man kann jetzt mal auch Vogelstimmen abladen von der Vogelwalder Sempach, kann die von Ort anhören. Und da, wenn man das mal ein bisschen detaillierter anschaut, sieht man aber schnell, dass da dann schon viel mehr mal möglich wird, wenn das mobil ist.
Wie viel hat das Projekt gekostet?
Das ist schon ein Standard-KTI-Projekt, das wir da miteinander jetzt machen, wo die Grössenordnung ein paar hunderttausend Franken sind. Das Ganze dauert ein Jahr. Wir haben im Sommer angefangen letztes Jahr und es wird noch bis nächsten Sommer gehen, das KTI-Projekt.
Natürlich wird also KTI, das ist der Bund, wo
der Bund
Geld gibt.
Unser Teil zahlt, also der Hochschulteil. Der Industriepartner muss Eigenleistungen erbringen und die muss er auch selber zahlen.
Was ist denn da so Ihre Aufgabenteilung von Convision und von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften?
Also wir entwickeln vor allem Basistechnologie entwickeln. Und
Teil die Hochschule,
ja. Und ein Teil vom Industriepartner ist dann das weiterentwickeln bis wenn möglich zu einem Produkt und dann das auch zu vermarkten. Also die Vermarktungsrechte sind natürlich beim Industriepartner. Aber uns interessiert vor allem Grundlagentechnologie.
Also, aber wenn das jetzt ein riesen Erfolg wird, dann verdient Ihr Institut da nicht dran. Also das ist... Oder gibt es da so
Klauseln? Aber es besteht eine gute Chance, dass es weitere Projekte gibt
auf dem Gebiet.
Und das ist eigentlich unser Benefit, den wir haben. Weniger monetär.
Und da haben Sie selber mit dran programmiert, Herr Hutter?
Konzipiert. Für das Programmieren haben wir unsere
Flussdiagramm
gezeichnet. Designt und Analyse gemacht, vor allem mit den Kunden. Haben wir die Anforderungen spezifiziert, das mache ich als Projektleiter. Und,
aber das ist dann mehr so die Anwendung im Hintergrund, also im Backend, wo in der Verarbeitung läuft oder auch bei Software auf dem Handy? Oder ist die Software vom Handy
kommt von Software vom Handy kommt von Convision, das haben wir eigentlich nicht mehr ändern dran. Was wir gemacht haben, ist vor allem hinter dem Server, der sogenannte Metadata-Server, das ist der zentrale Punkt von dem ganzen Konzept, den sind wir vor allem am entwickeln jetzt innerhalb von dem Projekt.
Gut, ich glaube, wir sind zeitlich gut im Rennen. Vielleicht so als Abschlussfrage. Local-based Services, das ist ein riesiges Gebiet, also so, da sind jetzt alle dran, da macht Google irgendwie mit lokaler Werbung, da eben sieht man auf dem iPhone, da sieht man die B-Tags, da passiert schon ein paar viel. Wie ist da Ihre Zukunftsvision? Wie schaffen wir da in 5 Jahren damit? Ist das schon Alltag? Ist das Standard? Ist das auf jedem Handy drauf? Und für was werden wir das so nutzen?
Ja, also ich kann vielleicht aus Marketing-Sicht sagen, also ich kann mir vorstellen, dass jedes Plakat und jedes Stelleninserat mit einem Tag versehen ist. Gerade dort, wo wenn ich irgendwie sehe, die Werbung der neuen BMW 3er zum Beispiel, dann habe ich ja nur die Möglichkeit, heimzugehen, dran zu denken, www.bmw einzugehen oder vielleicht mal in eine Garage zu gehen und einen Prospekt zu holen. Also rein theoretisch habe ich wenig Interaktionsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt das Plakat fotografiere, weil ich sehe, es hat einen Tag, dann nachher, kann ich gerade agieren. Das Gleiche sehe ich zum Beispiel bei einem Stelleninserat oder allgemeinen Inserat in Zeitungen. Stelleninserat ist auch relativ nicht gross möglich, alle Informationen zum Beispiel über Stelle und über die Firma jetzt, aber auch natürlich auf dem Produkt, das wir da jetzt gerade haben, auf Mineralwasser, würde ich eben auch einen Tag drauf tun, dass ich da wirklich...
Das hat schon so einen Code, aber das ist noch ein bisschen ein altmodischer.
Genau, das ist ein altmodischer.
Also ich nicht einfach so, wo die Frau an der Kasse kann lesen, aber nicht
also wenn
mit
ich,
dem Handy.
Wenn ich da sehe, dass da aus den Bündner Alpen ist und Naturwasser und weiss ich nicht alles, dann würde ich gerade ein Foto sehen von der Quelle und Geiss, die neben dran steht und das Feeling mitbekommen.
Interessante Idee, Herr Jung.
In 5 Jahren wird das Internet den Rechner verlassen haben. Also man wird wirklich das Internet der Dinge haben. Mhm. Wir haben Smart Objects.
RFIDs haben wir gar noch nicht geredet.
Richtig, richtig. Das läuft alles in die Richtung. Plakat wird interaktiv sein, Personen werden interaktiv sein und ich klicke dann eben einfach reale Objekte an.
Das war der 46. Digitalk. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es um Switch. Das ist die Herrscherin über die Schweizer Internetdomäne. Also über toppleveldomain.ch. Feedback zu dieser Sendung schickt ihr uns wie immer auf leben@tagesanzeiger.ch. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und lasst es euch auch mal offline gut gehen, ganz ohne Handy, Computer und Internet. Tschüss zusammen.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends, kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Aspectra. Aspectra, hosting your future.